Einige haben uns gestern Abend schon gehört. Wir haben da uns abgewechselt. Elke hat nur ein bisschen gesagt. Heute Abend wird sie mehr sagen zu dieser Thematik ganzheitliche Heilung, Heilwerden durch spirituelle Kraft. Nun, wir sind sehr viel unterwegs und versuchen gerade auch die Hintergründe, die spirituellen Hintergründe von Kräften, von Mächten, von Religionen aufzudecken und klarzumachen, dass man da doch mehr darüber wissen kann und die Dinge besser einschätzen kann, wenn man ein bisschen die Sache nachgeht und dann vielleicht schlicht auf Vertrauen hin auch sagt, okay, wenn es so ist, wenn das Ziel dieser Kraft ist, dann lasse ich davon. Das Thema heute ist Abschied von der Wahrheit und dann die Frage ist, Wirkung alles? Das wird häufig gesagt, Wirkung. Und die Wahrheit wird dann unter dieses Bad der Wirkung, man könnte sagen, zusammengefasst und sagen, wenn es wirkt, dann ist es auch wahr, dann ist es in Ordnung, dann können wir es einfach nehmen. Wenn es hilft, wenn es heilt, wir nehmen die Methodik und fragen uns gar nicht, was weitere Ziele der Methodik oder der Angebote sind. Ich möchte auch immer wieder einen Vergleich bringen zu fernöstlicher Religion und gerade auch zu dem Dalai Lama. Nun, der Dalai Lama tritt hier häufiger auf. Hier war er am Kirchentag auf diesem Bild in Berlin vor mehreren Jahren. Und da war seine Hauptbotschaft, alles ist relativ. Und das meinte er absolut. Das heißt, er meinte, in dieser Welt ist alles relativ, hier gibt es keine absolute Wahrheit. Wir müssen seine Aussage vielleicht ein Stück weit auch prüfen und das will ich jetzt auch machen während dieser Botschaft. Nun, anders ist, dass wir auch immer mehr uns einlassen auf fernöstliche Methodik, wie auf diesem Bild hier in einer christlichen Zeitung, wo eine Frau unter einem Baum sitzt und darüber heißt es, Beten ist mehr. Angedeutet wird, dass Meditation vielleicht mehr sei als Beten, besser oder weiterführe oder in einen näheren Kontakt führe. Nun will ich auch diese Tatsache prüfen. Die Bibel sagt an einer Stelle, prüft alles. Und dann das Gute behaltet. Nun wollte ich auch diese Aussage am Ende nochmal zusammenfassen, was die Bibel eigentlich damit meint. Und auch die Frage vielleicht stellen, können wir dann rein auf Gefühl hin prüfen, ob so eine meditative Praxis gut oder nicht gut sei. Wenn man sich da hinsetzt und diese Frau, die genießt das offensichtlich, dann sagt sie, das fühlt sich gut an. Ich komme zur Ruhe und das ist in Ordnung. Dann würde sie zum Ergebnis kommen, ist in Ordnung, ich behalte es, ich mache es häufiger, denn es tut mir gut. Nun, auf da in dieses mein eigenes Gefühl Maßstab der Prüfung liegt, das ist fraglich. Wir wollen demnach auch diese wichtige Frage in der Bibel nachgehen, die Frage nach der Wahrheit. Wir lesen das in Johannes Kapitel 18, und da stellt Pilatus die Frage Jesus gegenüber, was ist Wahrheit? Nun, er hört noch nicht mal auf mit seiner Tätigkeit und wartet gar nicht auf eine Antwort. Und ich hoffe, dass wir heute miteinander wohl warten oder auch harren darauf, was die Antwort auf diese Frage sein könnte. Denn das ist nicht so leicht einzuschätzen. Nun, wenn wir den Dalai Lama nochmal zitieren, der hat gesagt, in einem Film 10 Fragen an den Dalai Lama, ich glaube zutiefst an die Kraft der Wahrheit. Also hier fügt er das Wort Kraft zu der Wahrheit und bringt auch etwas ins Spiel, dass man das prüfen könne, dass man das spüren könne, diese Kraft. Jesus aber sagte, als er damals lebte, zu seinen Jüngern, ich bin die Wahrheit. Ich als Person, welch eine Aussage. Nun, die Kraft der Wahrheit bei den Dalai Lama kommt häufig rüber. Hier war er zusammen mit ehemaligem Ministerpräsident Koch von Hessen und man hat den Eindruck, dass hier was von einer Seite zur anderen Seite rübergeht. Der Dalai Lama segnet den Koch und das zeigt er, indem er so einen weißen Schal ihn umhängt und das ist ein Segnungszeichen im tibetischen Buddhismus. Ehemaliger Ministerpräsident Koch bekennt sich als Katholik, aber hat offensichtlich kein Problem mit diesem Austausch, diesem doch auch intensiveren Austausch mit dem Dalai Lama. An anderer Stelle sagte der Dalai Lama, im Buddhismus gibt es sogar Lehrmeinungen, denen zufolge die gleichzeitige Existenz verschiedener absoluter Wahrheiten möglich sei. Ist das dann möglich? Rein von der Wortbedeutung würden wir sagen, das ist unmöglich. Absolute Wahrheit ist absolut und alles ist dagegen relativ. Und ist nur eine Abwandlung davon, absolut bleibt einmalig. Aber so nicht der Dalai Lama und wir können ihn vielleicht nicht gut verstehen und vielen sagen sich, erstmal müssen wir so viel meditieren und praktizieren wie der Dalai Lama und vielleicht können wir dann diese ganz hohe Wahrheit, diese ganz hochstehende Lehre und Aussage des Dalai Lama auch erfahren. Und dann könnten wir Ähnliches aussagen. Nun kann es sein, dass in unterschiedlichen Religionen vielleicht Wahrheiten aufgerichtet würden und die könnte man nebeneinander stehen lassen. Das deutet auch der Dalai Lama Stück weit hiermit an. Jesus Christus hat einmal gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. In diesen Versen wollen wir näher miteinander betrachten. Wenn wir aber zunächst mal noch diesen Text lesen aus Johannes Kapitel 18, wo diese Frage von Pilatus gestellt wird, was ist Wahrheit? Ich lese Johannes 18 ab Vers 36. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du denn noch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Nun, diese Frage wollen wir heute miteinander nachgehen. Diese Frage, was ist denn Wahrheit? Was meint die Bibel? Was meint Jesus eigentlich zu diesem Thema Wahrheit? Ich möchte kurz beten, wir neigen uns dazu. Herr Jesus, ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, damit wir dadurch in alle Wahrheit geleitet werden über dich, über dein Wort und verstehen, was du meinst und welche Antwort du dazu gibst auf diese Frage, was ist Wahrheit? Wir wollen das prüfen an der Hand deines Wortes und bitten noch einmal um deinen Geist, hilf uns dabei. Amen. Wenn wir die Frage nach der Wahrheit nachgehen, möchte ich die auf drei Punkte beziehen. Nämlich auf den Punkt der Moral, und da können wir uns fragen, ob etwas moralisch gesehen wahr oder Lüge ist. Lüge wäre den Geboten nach ja, verboten. Wir dürfen nicht lügen. Nun, das ist der erste Bezugspunkt. Zweite ist Wahrheit bezogen auf Realität oder auf Wirklichkeit. Bei uns wird das normalerweise auch getan. Noch ist unsere ganze Gesellschaft auf christliche Werte gegründet. Das wurde auch nochmal hochgehalten, sogar im Europäischen Gerichtshof, dass ein Kruzifix in den Schulen hängen bleiben darf. Das ist tatsächlich ein Wunder. Denn es wurde gesagt, dass allgemein doch gesehen wird, dass die europäische Kultur sich auf christliche Werte gründet. Das wird auch zum Beispiel im Gericht so gehalten. Zum Beispiel, wenn wir einen Unfall bauen. Und die beiden Parteien, die beiden Autofahrer, sind sich uneinig, wer nun schuld ist. Dann kommt die Polizei und schaut sich die Sache genau an, misst vielleicht sogar aus, wer nun wen den Vorfahrt genommen hat. Die Polizei versucht herauszufinden, was ist wirklich geschehen. Und auf diese Grundlage wird das Gericht gesprochen. Nun, ich betone, dass das in unserer Gesellschaft so ist, das ist nicht in allen Gesellschaften so. Da geht man eher nach Wirksamkeit. Wir waren vor einigen Jahren in Indien und da ist der Verkehr total hektisch, da lässt man sich lieber durch ein Taxi fahren. Dann habe ich meinen Taxichauffeur gefragt, was geschieht dann, wenn irgendwo ein Unfall ist? Ja, meint er, manche Gegenden gibt es schon irgendwelche Regeln. Aber grundlegend gilt Faustrecht. Übst, dachte ich, wenn das so ist, dann fahre ich tatsächlich lieber nicht hier. Aber so ist es in vielen Kulturen. Hauptsache, du hast die Macht und dann ist alles, was du tust, auch wenn du einen Fehler hast, bezogen auf die Realität, dann hast du doch die Wahrheit im Pacht. Und ich glaube, dass das eine ganz heikle Sache ist. Aber dass auch bei uns, gerade auf spirituelle Art und Weise, wir häufig zu dieser Richtung tendieren. Dass wir sagen, wahr ist, was wirkt. Gehen wir erstmal den ersten Punkt nach. Fragen wir die Frage nach der Wahrheit bezogen auf Moral und wollen schauen, was Lüge und Wahrheit zum Beispiel im Buddhismus ist oder auch von Jesus oder von der Bibel aufgedeckt. Im Buddhismus gibt es auch Gebote. Die fünf wichtigsten Geboten sind: Du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht lügen. Kennen wir doch irgendwie, ne? Die stehen auch in den zehn Geboten. Interessant, dass das so parallel ist. Und keine berauschenden Mittel nehmen. Nun, das ist typisch Indien, da wird auch manchmal irgendwelche Mittel genommen auf Grundlage religiöser Ziele. Nun, das soll man nicht tun, sagte der historische Buddha. Der Dalai Lama sagte auch bezogen auf diese Gebote folgendes einmal: Belügen Sie niemals irgendjemanden. Und dann kam sofort die Relativierung. Er sagte, es sei denn, Sie können anderen durch Lügen sehr viel helfen. Nun, wir lachen darum, denn wir merken, dass hier etwas relativiert wird, was ja ein bisschen heikel ist. Natürlich kann es sein, dass manchmal in manchen Situationen man wirklich überlegen muss, ob man die Wahrheit sagen soll. Wenn man zum Beispiel im Krieg den Nationalsozialisten gegenüber verkündigt, ich habe irgendwelche Juden versteckt, dann ist es eine heikle Sache. Ich spreche die Wahrheit, aber ob das hilfreich ist, nun, das ist dann eine andere Frage. Aber ich will nur zeigen, dass der Umgang mit den Geboten bei den Buddhisten grundlegend so ist, dass sie alles relativieren können und nicht nur dieses Gebot, auch das Gebot nicht zu töten. Denn es kann Umstände geben, wo es gerade gut ist zu töten. Nun, das ist natürlich auf eine andere Grundlage und kommt daher, dass es zwar im Buddhismus ein Gesetz gibt, aber kein Gesetzgeber. Es gibt keinen Gott. Der Dalai Lama, ich habe es gestern auch zitiert, hat einmal gesagt, da jedoch der Buddhismus keinen Schöpfergott oder persönlichen Erlöser kennt, warne ich vor Leuten, die sich buddhistisch-christlich nennen. Sie kennen keinen Gott, demnach auch kein Gesetzgeber und somit, wenn es keinen äußeren Gesetzgeber gibt, gibt es auch keinen äußeren Maßstab, dann ist letztlich die Maßstab, ob etwas moralisch gesehen richtig oder nicht richtig ist, in dir. Und Buddhisten würden sagen, der Dalai Lama, der ist so heilig, der weiß ganz bestimmt, wenn man lügen oder wenn man nicht lügen soll. Weil er schon näher an dem Absoluten ist. Ich werde das am Ende auch noch aufdecken, was sie damit meinen. In der Bibel finden wir natürlich auch vieles über die Lüge. Und die Lüge hat verschiedene Aspekte. Letztlich ist, man könnte sagen, Urlüge damit zusammenhängend, dass sie mit Gott in Verbindung etwas ja, nicht bekennt, nämlich dass sie sagt, es ist kein Gott. Zum Beispiel finden wir das im Psalm 10, Vers 4, der Gottlose meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach, es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Nun, da haben wir alles verloren, denn Gott letztendlich als Schöpfer und Urheber von allen Dingen, diese ganze Schöpfung inklusive uns selbst, ist ja letztlich Maßstab. Und wenn wir das nicht bekennen und verleugnen, dann ist ja letztendlich diesen äußeren Maßstab der absoluten Wahrheit verloren gegangen. Das wird aber auch immer mehr getan. Zum Beispiel im Bereich der Wissenschaft. Richard Dawkins hat in diesem Buch Der Gotteswahn versucht darzustellen, dass Gott absolut ein Wahn ist. So etwas gibt es überhaupt nicht. Und er gründet sich nur auf sichtbaren und vielleicht auf Prozesse evolutionärer Art, die es in dieser Welt gibt. Demnach finden wir im Zwischen immer mehr Bekenntnisse in diese Richtung. Das fanden wir auch hinten auf ein Auto, wo ein Fisch ist und dann so dann diese Buchstaben Darwin drin. Der Fisch steht dann auf Beine, wie wenn er dann bald dabei ist, Mensch zu werden. Urlüge geht weiter. Wir finden im Anfang der Bibel, wie die Schlange Eva verführte mit viel List. Und sie sagt, das Erste zu Eva sollte Gott gesagt haben. Sie stellte nicht Gott als existent in Frage, sondern vielmehr sein Wort. Und da sind wir vielleicht auch eher angefochten. Wenn jemand sagt, Gott gibt's nicht, dann sagen wir, ach, mit dir rede ich weiter nicht, können wir vergessen. Aber wenn sein Wort in Frage gestellt werden könnte und angepasst werden könnte auf unsere Ebene, unser Gefühl, unsere moderne Gesellschaft, dann machen wir leicht mit. So können wir sagen, dass Folgendes dabei herauskommen könnte. Wir sagen zum Beispiel, um es ein bisschen zu ändern, Erotik statt Pornografie. Oder Seitensprung statt Hurerei. Die Wörter geben an, das ist etwas, ein klein bisschen schöner, wie es was eigentlich ist. Oder high sein statt Drogenrausch. Oder sparsam statt geizig. Religiös statt heucheln. Spiritualität statt Götzendienst. Nun, die Bibel möchte aber, dass wir die Realität, die Wahrheit der Dinge wirklich erkennen. Damit sagt auch Paulus, uns ist wohl bewusst, was er, der Satan, der Urheber, der Vater der Lüge, so macht es Jesus klar, im Sinn hat. Deswegen sollen wir schon ein bisschen wissen, wie wir auch mit bestimmten Wörtern umgehen, welche Wörter wir wählen, um bestimmte Dinge zu beschreiben, dass wir Dinge nicht beschönigen. Dann finden wir, dass die Schlange Eva mit einer Anzahl von alternativen Angeboten entgegenkommt. Und diese Angebote scheinen so interessant zu sein, dass Eva sich letztlich auf das Essen des verbotenen Fruchtes einlässt. Und die Angebote sind spiritueller Art. Ich will das gleich zeichnen. Es wird hier eine Art himmlisches Buffet aufgetischt. Und das ist auch die Ebene, wo wir sehr vorsichtig sein sollen, da erkennen wir es nicht so genau. Wenn wir zum Beispiel diese Aussage der Schlange Eva gegenüber, keineswegs werdet ihr sterben nehmen, könnten wir da die Lehre der Reinkarnation dahinter denken. Gestern habe ich ein bisschen dazu gesprochen, die Buddhisten glauben ja an Reinkarnation und sie versuchen daraus zu stellen, dass der Dalai Lama, das 14. Dalai Lama, der Inkarnation von dem 13. ist. Und dass so die Lamas immer wieder geboren werden. Nun, das ist ja irgendwie beruhigend, wenn das möglich sei. Und vielen hängen sich daran, es ist möglich vielleicht im nächsten Leben wieder neu in einen anderen Körper zu kommen und dann irgendwie weiterzumachen. Dann die Aussage, eure Augen werden aufgetan werden. Was kann die Schlange damit gemeint haben? Am Ende sagte Gott von der ganzen Schöpfung, und siehe, es ist sehr gut. Auch die Menschen waren gut geschaffen. Eva brauchte demnach keine Brille. Also kann diese Aussage nicht auf irgendwelche Augenprobleme hingewiesen haben. das muss auf etwas hingewiesen haben, was spirituell ist, was normalerweise unsichtbar ist. Die ganze Esoterik will unsichtbare Phänomene, Dinge, die wir normalerweise nicht sehen können, sichtbar machen. Zum Beispiel wird das auch getan durch Mandalas. Ein Mandala ist eine Abbildung einer spirituellen Welt. Und so möchte man durch Mandalas Menschen in andere Welten, in spirituelle kosmische Sphären einführen. Oder auch in den Büchern Harry Potters stand vieles Unsichtbares beschrieben. Das heißt, irgendwelchen Phänomenen, Zaubereien und so weiter, hörte sich alles ganz spielerisch an, aber dennoch bezog es sich auf etwas normalerweise Unsichtbares. Vielleicht wurden auch dadurch stückweit bei manch einer die Augen geöffnet für irgendwelche Phänomene, die sie normalerweise nicht wahrgenommen haben. Dann die Aussage, ihr werdet sein wie Gott. Nun, da kommt auch die Esoterik mit im Spiel, die sagt, Gott ist in allen Dingen. Pantheismus drückt genau das aus, Pan ist alles, Theos ist Gott, Gott also in allen Dingen. Oder die Buddhisten würden sagen, Buddha oder die Buddha-Natur ist in allen Dingen. Nicht nur in Menschen, sondern auch in Tieren oder in Steinen, wo auch immer drin. Das sei eben diese Erleuchtung, die sogenannte Buddha-Natur. Dann die Aussage, ihr werdet Gutes und Böses erkennen. Nun, dieses Erkennen von Gutes und Böses hat auch mit Relativismus zu tun. Das Gute und das Böse könne man relativieren. Und das Böse ist vielleicht nicht ganz so böse, das Gute nicht ganz so gut. Das muss man alles irgendwie abhängig machen von der jeweiligen Perspektive. Nochmals gesagt, das war die Botschaft des Dalai Lama auf dem Kirchentag in Berlin. Everything is relative. Alles ist relativ. Oder wie es auch in Harry Potter praktiziert oder beschrieben wurde, der Kampf zwischen Gut und Böse. Hier ist ein Kampf zwischen weiße und schwarze Magie angedeutet. Und es ist ganz wichtig, dass wir die Sache da unterscheiden, nämlich demnach das Prüfen, ob das wirklich in Ordnung ist. Können wir weiße Magie, schwarze Magie bekämpfen? Die Bibel sagt in 5. Mose 18, du sollst nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der Wahrsagerei, Zauberei treibt oder Bannungen, Geisterbeschwörungen, Hellseherei, geheime Künste oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Allein mit dem Wörtchen Zeichendeuterei steigen wir leicht ein. Jeder hat vielleicht so kleine Dinge, sagt, wenn das geschieht oder wenn ich das Zeichen habe, ist das ein Zeichen dafür, dass es in Ordnung ist. Das sind heikle Sachen. In Harry Potter werden all diese Dinge wie Wahrsagerei, Totenbefragung und so weiter beschrieben. Und der Herr sagt darüber, denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Ihr sagt also nicht, das ist alles Quatsch oder nur Fantasie. Das ist möglich, dass wir diese Dinge betreiben und es geschieht auch etwas. Es geht eine Wirkung davon aus. Aber es ist dem Herrn ein Gräuel. Nun, wenn wir nun die Frage der Wahrheit bezogen auf Moral sehen, dann müssen wir einschätzen, was ist Lüge, um darüber hinaus die Wahrheit Gottes vielmehr stehen zu lassen, anzuerkennen und nachzugehen. Gehen wir mal weiter, weil die Frage der Wahrheit bezogen auf Realität oder Wirklichkeit ist dabei ganz zentral. Und nun müssen wir auch fragen, was wird mit Wirklichkeit gemeint? Hier gibt es verschiedene Ebenen, könnte man sagen, die auch die Bibel offenbart, was die Wirklichkeit angeht. Zunächst mal haben wir schon gelesen, dass Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. Und da meinte er absolut, er als Person sei die Wahrheit. Und deswegen können wir als Christen Wahrheit nicht relativieren und sagen, die gibt es nur im Himmel oder bei Gott, sondern nein, diese Wahrheit ist in Jesus zu uns gekommen. Und somit haben wir in ihm ein Maßstab der Wahrheit außerhalb von uns selbst und dürfen nicht so locker sagen, also schauen wir mal, wie wir mit diesen Geboten umgehen. Dann ist das Wort Gottes Wahrheit. Das ist die nächste Realität. Daran, weil wir Jesus ja heute nicht sehen, können wir denn noch heute als Maßstab Gottes Wort nehmen und daran prüfen, ob etwas in Ordnung ist oder nicht, Wirklichkeit ist oder nicht. Gott natürlich, sagt Paulus in Römer 3, Vers 4, ist wahrhaftig. Er ist natürlich die Wahrheit absolut. Nun, das zunächst mal bei ihm, im Himmel. Diese Ebene der Realität ist uns zunächst mal weit weg, aber ist uns doch nahe geworden, indem Jesus Mensch wurde. Dann deckt Jesus interessanterweise die Realität zweier Reiche auf. Er sagt zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. So beschreibt Jesus sein Reich, das Reich Gottes. Er sagt, wäre mein Reich von dieser Welt, so hätte meine Diener gekämpft. Und Pilatus erkennt sofort, der Mann redet die Wahrheit. Denn er weiß, wenn er als Fürst eines der Reiche dieser Welt, des römischen Reiches, gefangen genommen werden würde, müssten seine Soldaten alles geben, bis zu ihrem Tod kämpfen, um ihn frei zu kämpfen. Und Pilatus sieht diese Realität gar nicht. Alles ist ruhig. Pilatus erkennt demnach, dass Jesus die Wahrheit bezogen auf Moral, aber auch auf Realität redet. Deswegen versucht er dreimal, Jesus freizugeben. Schauen wir mal ein bisschen nach, wie Jesus die Realität dieser zweier Reiche aufdeckt. Lesen wir das mal in Matthäus Kapitel 22, Matthäus 12, Vers 22. Da heißt es, da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm. Und Jesus heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und fragte, ist dieser nicht Davids Sohn? Das heißt, ist dieser nicht der Messias, der von Gott gesandt hat? Aber die Pharisäer, als sie das hörten, sprachen sie, er treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch Beelzebul, ihren Obersten. Jesus erkannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie kann dann sein Reich bestehen? Hier sagt Jesus es ganz klar. Satan hat ein Reich. Diese Offenbarung finden wir im gesamten Alten Testament nicht. In diese Klarheit. Dieses konnte nur der Sohn Gottes, der Fürst des Reiches Gottes aufdecken. Das Licht der Welt, der konnte klar machen, dass Satan ein Reich hat. Das war bis dahin verdeckt. Und Satan hält sich auch verdeckt. Er möchte nicht gesehen werden, er möchte einfach frei sein Unfug treiben. Nun deckt er raus und Jesus sagt, das Reich Satan ist irgendwie gut organisiert. Denn die kämpfen nicht gegeneinander. Auch wenn es in dieser Welt manchmal aussieht, wie wenn die unterschiedlichen Bereiche gegeneinander kämpfen, ist das aus Satans Sicht nicht so. Zum Beispiel findet man, dass zum Beispiel Buddhisten und Moslems einander sehr feindlich gegenüberstehen. Und denkt man, wie kann das sein? Das sind doch zwei Reiche, die mit Jesus, mit dem Gott der Bibel, so direkt nichts zu tun haben. Aber wenn Islam, man könnte sagen, durch Terrorismus sehr beobachtet wird und sehr suspekt ist, wo man könnte sagen, manchmal festgestellt wird, in all diesen Terrorakten hier wütet Satan, kann der Buddhismus in anderer Art und Weise den subtileren Aspekten Satans fortführen. Denn alle würden sagen, ach, der Dalai Lama, die nette, friedliche Buddhisten, lass sie mal, sie sind vielleicht unsere letzte Rettung. Wir können meditieren und mitmachen. Und so geht Satan auf dieses Pfad weiter und wirkt. Jesus sagte dann weiter, wenn ich aber die bösen Geister durch Beelzebul austreibe, Beelzebul ist ein Name für Satan, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Die Söhne der Pharisäer trieben sie Dämonen aus. Ein messianischer Jude, Arnold Fruchtenbaum, hat uns das erklärt. Er hat gesagt, ja, das war offensichtlich Praxis. Sie haben eine bestimmte Technik gehabt. Wenn sie einem Besessenen begegnet sind, dann haben sie den Besessenen im Namen, das heißt den Teufel oder den Dämon im Namen Gottes geboten, du sag dein Name. Und dann musste dieser Dämon sein Name sagen. Und dann haben sie mittels dem Namen des Dämons im Namen Gottes den Dämon ausgetrieben. Aber was finden wir hier vor? Hier ist ein Stumme. Der konnte nicht reden. Der hätte nie den Namen preisgeben können. Deswegen erkennt alles Volk hier, das ist ein messianisches Wunder, das kann nur der Christus, der Sohn Gottes. Nun, somit sagt Jesus dann aus, dass das nicht geschehen kann, wie er oder wie die Pharisäer es meinen. Die eigenen Leute werden ihre Richter sein, wenn ich, sagt Jesus dann, die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Reich Gottes, Reich Satans. Die beiden stehen hier in Gegenüberstellung. Reich Satans ist das Reich in dieser Welt, Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, macht Jesus klar, nämlich im Himmel. Das sind zwei Realitäten. Die Bibel zeigt es so, Gott ist im Himmel, da ist Gottes Reich, also nicht von dieser Welt. Dann aber diesen Bereich der Luft oder des Kosmos als Teil dieser Welt, den unsichtbaren Teil, das ist der Teil, woraus Satan herrscht und die Menschen beeinflusst. Der Dalai Lama wurde bezeichnet in Geo-Magazin folgendermaßen, da stand vor mehreren Jahren ein Bild von Dalai Lama, Buddhismus groß darunter geschrieben, etwas kleiner darüber, sanfte Weltmacht. Wow, wollen Buddhisten dann auch Weltmacht? Ja, das stimmt, da streben sie nach, auf eine ganz subtile, schleichende Art und Weise. Hier wird eine spirituelle Realität durchgesetzt. Ein Reich in dieser Welt. Nun, was ist real, was ist wahr? Real ist, dass es vielleicht auch recht warm ist hier, oder? Vielleicht würde es gut tun, um ein Fenster aufzumachen. Ich weiß es nicht. Nur ein Tipp meinerseits. Ich habe es auf jeden Fall ziemlich warm. Also schauen wir weiter. Was die Realität, die Gott hier aufdecken möchte, eigentlich ist. Die befreiende Wahrheit. Wir finden das in Johannes Kapitel 8, Abvers 32. Ich leuchte diese Versen ab, wir können mitlesen. Hier sind Juden, die schon an Jesus glauben. Und Jesus sagt zu diesen Juden, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die befreiende Wahrheit. Worauf bezieht sich diese Wahrheit? Diese Juden, die an Jesus glaubten, antworteten ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Sie behaupten auf Grundlage davon, dass sie Juden sind, Kinder Abrahams von Geburt, dass sie deswegen frei sind, den Dingen, den Mächten dieser Welt gegenüber. Dass auch wenn nun die Römer über sie herrschen, haben sie doch wenigstens eine spirituelle Freiheit. Jesus macht klar, dass das so nicht ist und sagt zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und das sagt er immer, wenn er was ganz Wichtiges sagen will, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Nun, häufig frage ich an dieser Stelle, worauf bezieht Jesus dann diese Wahrheit, die da frei macht? Wenn wir diese Frage in Bezug zu Jesu Wort hier stellen, dann muss er meinen, dass die Wahrheit hier bezogen wird auf die Realität der Sünde. Auf die Wahrheit, dass wir alle ohne Gott verloren gehen. Und hier schalten wir ab. Hier gehen die Augen zu und wir fangen an zu schlafen. Denn das möchten wir nicht hören. Wir Sünder. Jesus macht klar, was eigentlich Realität ist. Er sagt, wenn ihr nicht erkennt, dass ihr durch und durch Sünde seid, auch wenn ihr christlich erzogen seid, auch wenn ihr es noch so gut meint, dass der Kern eurer Sache, Sünde, das ist Trennung, Entfernung von Gott ist, wenn ihr das nicht erkennt, könnt ihr nicht frei werden. Das wäre so, Jesus macht in einem anderen Gleichnis klar, wie wenn eine kranke Person, der ganz und gar schief und gebückt zum Arzt geht und der Arzt fragt ihm, was ist dir? Und er sagt, mir ist gut. Dann sagt der Arzt, dann kann ich dir nicht helfen. Genau so ist die Situation der Menschheit, geistlich gesehen. Wir sehen vielleicht nicht verkrüppelt aus, aber geistlich gesehen sind wir verkrüppelt. Wir sind Sünder. Und wenn wir das nicht erkennen und zu Jesus gehen, sagen, Jesus, ich finde es schön mit dir und es ist alles toll, dann fehlt es. Dann sagt Jesus dir, was soll ich dir tun? Dann sagst du, es ist mir gut. Sagt Jesus, dann kann ich dir nicht helfen. Dann kann ich dich nicht befreien. Wenn du nicht erkennst, wie gefangen du bist. Jesus sagt dann, Johannes 8, Vers 35, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich oder in Wahrheit frei. Nur dann. Und das kann nur sein, wenn ihr zuerst die Realität eurer Sünde erkannt habt. Paulus macht das auch klar in Römer 2, Vers 4 und sagt, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zu Buße leitet? Gottes Güte, seine Freundlichkeit, seine Liebe deckt die Schuld, die Sünde auf. Hebräer 12, 11, jede Züchtigung, aber wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Immer wieder brauchen wir es, dass wir auf den Teppich kommen und die Realität sehen, dass wir ohne Gott nichts tun können, auch wenn wir es immer wieder probieren. Jesus zeigt somit die Wahrheit oder die Realität über Gottes Wort und Gott selbst. Er zeigt die Wirklichkeit zweier Reiche und er zeigt die Realität der Sünde. Fragen wir uns drittens die Frage nach der Wahrheit bezogen auf Wirksamkeit. Ein ganz wichtiges. Denn hier gehen wir alle leicht in die Irre. Auch wenn wir es nicht erkennen, mag es sein, dass wir schon durch bestimmte Dinge mitgerissen wurden, wo wir am Ende erkennen mussten, oh wei, wir haben eine Lüge aufgesessen. Wir haben es auf Wirksamkeit abgesehen. Wir wollten Hauptsache einen Partner haben. Und nun stellen wir unsere ganze Energie dahin, einen Partner zu suchen. Nun aber ist dieser Partner vielleicht nicht gläubig. Und im Ende stellen wir fest, wie furchtbar das ist, wenn wir uns darauf eingelassen haben, ein Leben zu leiten mit dem Partner, der den geistigen Weg nicht mitgeht. Aber wir haben gesagt, wir wollen Wirksamkeit. Herr, gib mir einen Partner, egal welchen. Zum Beispiel, Jesus antwortete zu Pilatus, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Interessanterweise sagt Jesus Pilatus nicht, ich bin die Wahrheit. Wenn er das so gesagt hätte, dann hätte Pilatus gesagt, er spinnt, das ist so ein religiöser Spinner, da können wir nicht mit anfangen. Jesus sagte nämlich nur zu seinen Jüngern, ich bin die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Demnach müssen wir auch diese Wahrheit nicht jeden einfach vor die Nase klatschen. Nein, Jesus geht hier etwas vorsichtiger vor und versucht, Pilatus noch zu gewinnen. Ich bin gekommen, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Nun, das Zeugnis sieht nicht sehr effektiv aus für Pilatus. Er steht ja gerade davor, gekreuzigt zu werden. Und Pilatus sieht das. Er erkennt schon an, dass Jesus bezogen auf Moral und Realität die Wahrheit spricht. Aber wie war es dann mit Wirksamkeit? Wir lesen in Johannes 19, Vers 10. Pilatus sprach zu Jesus, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Ich habe die Macht. Pilatus ist typisch ein Fürst eines der Reichen dieser Welt. Er handelt im Sinne Satans. Der will Macht in diese Welt. Und wie gefährlich ist genau diese Sache? Denn in wie vielen Gemeinden gibt es Machtkämpfe und geht ganz schleichend etwas umher, was damit zu tun hat, Macht zu haben. Ich bin der Bessere. Ich will Sagen haben. Hört alle auf mich. Oder wie wir es auch meinen, es kann ganz subtil sein. Nun, Jesus steht hier dem Pilatus gegenüber und er scheint sehr wirkungslos, sehr ineffektiv, sehr machtlos zu sein. Aber Jesus sagt dem Pilatus, Johannes 19, Vers 11, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Diese Macht, die Menschen in dieser Welt haben, ist von Gott gegeben. Niemand der Mächtigen dieser Welt hat diese Macht, außer von Gott gegeben. Aber die Macht geht vorbei. Sie ist ein Stück weit verliehen. Wenn Präsident Obamas Amtsperiode vorbei ist, hat er keine Macht mehr. Und so auch mit den Königen, wenn sie sterben, spätestens ist ihre Macht vorbei. Nun, wir sehen, was Wirksamkeit angeht, finden wir hier zwei Fürsten einander gegenübergestellt. Jesus und letztlich Satan. Aber hier dargestellt in Pilatus, der im Sinne Satans nach Macht in diese Welt strebt. Jesus steht aber für die Wahrheit, Satan ist Vater der Lüge. Nun, Lüge ist etwas, was in unserer Zeit immer wichtiger und wirksamer wird. Wir lesen diese Realität in 2. Thessaloniker Kapitel 2 ab Vers 9. Dieses Kapitel beschreibt die Endzeit, beschreibt die Zeit, wo wir immer mehr rein sind und wo wir immer mehr auch wachsam sein sollen und uns diese Beschreibung zu Herzen ziehen sollen. 2. Thessaloniker 2, Vers 9, da heißt es, der Böse, der Antichrist, so behauptet Johannes in seinem ersten Johannesbrief, aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Das heißt, wenn der auftritt, werden Zeichen und Wunder da sein und viele werden aufschauen. Johannes behauptet, heute gibt es zwar noch nicht den einen Antichristen, sondern viele. Somit gibt es auch viele lügenhaften Kräften, Energien, Wirksamkeiten, die vielen verführen, gerade auch in der Christenheit. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zu der Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Also diese Menschen, sie haben schon vielleicht eine Ahnung von Gott. Und wenn wir ihnen sagen würden, Gott ist Liebe, dann würden sie sagen, ja, gehöre ich dabei. Auch die Esoteriker würden behaupten, Gott ist Liebe. Und dann fragt man ihnen, ja, wie merkst du das? Sagt sie, oh, das fühle ich, das strömt durch mich und das fühlt sich so herrlich an. Ich bin ganz und gar durchströmt mit Liebe. Wirksamkeit. Wenn man dann fragt, ja, aber was bewirkt das? Dann sagen sie weiterhin, oh, so ein tolles Gefühl. Aber es heißt hier, dass die Liebe zu der Wahrheit führen will. Dass Gottes Liebe in die Buße, in Umkehr führt. Das heißt, auch die Realität der Sünde aufdecken möchte. Und das wird nicht gerne gesehen. Tut ja auch weh, sind wir ehrlich. Nun, das ist der Grund, weswegen Gott Folgendes tut. 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, oder Elberfeld übersetzt, eine wirksame Kraft des Irrwahns, sodass sie der Lüge glauben. Das Wort Macht oder Kraft übersetzt das griechische Wort Energeia. Gott sendet also eine Energie, sodass sie der Lüge glauben. Und schon alleine an diesen Abfolgen, diese Wörter, finden wir heraus, dass das nicht eine neutrale Energie ist, sondern eine Kraft, die von Satan beseelt ist. Denn diese Kraft, diese Energie kann Menschen an einer Lüge glauben lassen. Damit, sagt dann Paulus weiter den Thessalonichern, gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Warum nochmals sendet Gott diese Energie, diese Wirksamkeit? Damit das Gericht Stück weit vorgezogen wurde. Und das Gericht, wo deutlich wird, wo wir wirklich stehen in Gottes Augen, wird durch diese Kraft schon sichtbar gemacht, indem man nachvollziehen kann, ob Menschen diese Kraft nachgehen und sagen, Hauptsache, es wirkt. Hauptsache, ich fühle vielleicht die Kraft Gottes. Oder er gibt mir den richtigen Partner. Oder ich werde gesund. Oder was auch immer. Und ich stelle diese Wirksamkeit über die Wahrheit. Ich stelle das, was ich haben möchte, über die Beziehung zu Jesus. Und die Beziehung zu Jesus ist eine Beziehung mit einem, der keine Wirkung hatte. Zuletzt, der keinen Effekt hat, wirkungslos. Und wir sollen, bis er wiederkommt, aufschauen auf Jesus, den Gekreuzigten. Auf ihn blicken wir und daher holen wir nicht unbedingt Kraft für unser Leben, aber wohl Kraft für die Realität, die Wahrheit, für das geistliche Leben, was Gott uns schenkt, für das Reich Gottes, was nicht von dieser Welt ist. Nochmals gesagt, Gott sendet hier so mit einer wirksamen Kraft des Irrwahns, damit sie der Lüge glauben. Gott erlaubt also diese Wirkung Satans und zieht damit Gericht vor in diese Welt. Der Böse, so lesen wir, tritt auf mit Macht und großer Kraft, mit Zeichen und Wunder, mit wirksamer Kraft, mit Energie. Und das ist ein Riesenthema. Esoterik bietet das an. Und nicht nur Esoterik, aber hier sehen wir es ganz klar. In so einem Laden, ganz bunt geschmückt mit Buddha-Statuen, mit Räucherstäbchen, mit wohllautender Musik. Es fühlt sich gut an, wenn man da reingeht. Man fängt fast an zu schweben. Über diesen Laden heißt es Energy World. Es geht also um Kraft, um Energie. Ich habe da mal eine These aufgestellt, in Verbindung mit dem, was die Bibel auch aussagt. Das Reich der Lüge, das Reich Satans, lenkt das Thema Wahrheit von der Wirklichkeit ab zur Wirksamkeit. Das waren ja von Anfang an auch die Angebote, das himmlische Buffet, was angeboten wurde. Spirituelle Methoden, wo man sich darauf einlässt, wo man vielleicht sich öffnet für etwas, was in einem fließt. Erinnern wir nochmal an diese Frau, die da meditierte. Spirituelle Erfahrungen vor Wahrheit. Der Dalai Lama nochmals sagte, ich glaube zutiefst an die Kraft der Wahrheit. Ihm geht es auch um eine Wirkung. Das heißt, du kannst die Wahrheit spüren, so behauptet er. Ich möchte das kurz erläutern. Denn die Buddhisten glauben schon daran, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Allerdings nicht in dieser Welt. Das ist eine Erfahrung jenseits. Das ist die Erleuchtung. Das ist Buddha. Oder wie man es auch nennt. Hier in dieser Welt herrscht die relative Wahrheit. Deswegen sagte der Dalai Lama, alles ist relativ in dieser Welt. Nun glauben die Buddhisten, das heißt die tibetischen Buddhisten, dass die absolute Wahrheit in bestimmte Formen in diese Welt einkehrt. Wir können das an diesem Bild erkennen. Die untere Hälfte sei die unerleuchtete, relative Welt, die obere Hälfte die erleuchtete, die absolute Wahrheit. Und nun kommt wie eine Speerspitze, man könnte sagen, Wesenheiten oder Kräfte oder Energien aus dieser Welt in die unerleuchtete Welt hinein. Unter der Spitze dieser Speerspitze würde der Dalai Lama sitzen, meditierend, sich öffnend. Oder andere Menschen, die sich dafür öffnen wollen, um die absolute Welt oder absolute Wahrheit als Kraft, als Wirkung in sich hereinzulassen. Der Dalai Lama wird demnach seine Heiligkeit genannt, weil er ein Kanal ist für Wesenheiten wie Kalachakra. Und das wäre so ein Wesen, die diese Speerspitze andeuten würde. Durch ihn würde in den Dalai Lama eine Riesenkraft entstehen. Und genau diese Kraft nahm auch Elke wahr, die sich damals zwar Christin nannte, es nicht klar war, aber doch immerhin dieses Zeugnis abgab und dann meinte, wow, in der Nähe von Dalai Lama, der ist wie Jesus. Welch eine liebevolle Ausstrahlung hat er. Und das kommt von Wesenheiten, die hinter und durch den Dalai Lama wirken. Aus einer anderen, buddhistisch erleuchteten Welt. Allerdings nicht von Gott. Denn Buddha, somit auch Kalachakra, ist nicht Gott. Dann lädt er ein, dass Kalachakra dienen solle zu Weltfrieden. Wow, welche Perspektive. Ich habe schon gesagt, ja, Buddhismus, gerade tibetischer Buddhismus, beschreibt in ihr Schrifttum, nach Weltfrieden streben zu wollen. In ihren Schriften, genannt Sri Kalachakra, heißt es, dass die Zugehörige zu der Familie der dämonischen Schlangen unter anderem folgenden seien: Adam, Henoch, Abraham, Jesus und Mohammed. Alles Vertreter monotheistischer Religionen. Das sind die Erzfeinde für den Buddhisten. Nun ahnen wir, wenn der Dalai Lama einlädt zu Kalachakra für den Weltfrieden, was für ein Weltfrieden gemeint ist. Ein Weltfrieden unter Ausschluss aller Gegner. Unter Ausschluss von allen, die sich an einer monotheistischen Religion ausrichten. Und da kann das Gebot, du sollst nicht töten, auf den Kopf gestellt werden. Nämlich im Kriegsfalle sei es dann eine sehr gute Tat, um zum Beispiel Christen oder anderen Gläubigen, die an einen Gott glauben, umzubringen. Denn sie stören die Entwicklung des Buddhismus. Sie stören die Erleuchtung, die nicht an Gott sich orientiert. Und das ist ja hier Rudra Chakrin, ein Fürst, der eben das Reich Buddhas durchsetzen wird in 2424 nach Christus, so heißt es. Und dann die Buddhisten anführen wird und alle Feinde bekämpfen wird. Und dann wird das buddhistische Friedensreich aufgerichtet sein. Prüfet alles, das Gute behaltet. So sagte dieser Vers aus. Wir haben es in Anfang zitiert. Nun, diesem Vers steht in 1. Thessaloniker 5, Vers 21, aber in Vers 22 lesen wir sofort dahinter, meidet das Böse in jeder Gestalt. meidet das Böse in jeder Gestalt. Das heißt, wenn das Böse kommt in eine Gestalt, die zunächst gut aussieht, sollen wir das meiden und nicht prüfen. Darum würde ich behaupten, dass zum Beispiel der Dalai Lama ein Gott zum Anfassen und seine Lehren, seine Aussagen, der er konkret sagt, mit Gott nichts zu tun haben zu wollen, meiden zu müssen und nicht zu prüfen. Vielleicht sogar aus solchen Dingen, die sich auf fernöstliche Praktiken einlässt, wo doch christlich drüber steht, beten ist mehr. Ich meine, hier erscheint das Böse in eine wunderbare Gestalt. Und das sollen wir meiden und nicht ausprobieren oder in dem Sinne prüfen, dass wir anfangen mitzumachen. Denn, so heißt es, der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an, ein Engel des Friedens. Nun, dieser Frieden des Buddhismus ist ja sehr trügerisch. Das geht nicht unter ohne Kampf und viel, viel Tod. Frieden für Christen heißt aber Frieden mit Gott. So sagt Paulus in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott heißt Frieden in Bezug zu dem ewigen Reich Gottes, wo wir Anteil daran haben, wenn wir durch Jesus damit verbunden sind und aus der Wahrheit geboren sind. Jesus sagte seiner Jünger, meint ihr, Lukas 12, Vers 51, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht auf Erden. Er sprach auch hier wiederum die Wahrheit, die Realität und behauptet nicht ein fadenscheinig Friedensreich in dieser Welt, macht nicht falsche Versprechungen, sondern sagt ganz nüchtern, um der Verkündigung meines Wortes willen werden sich Familien, werden sich Nationen, werden sich vielen streiten. Jesus spricht wiederum die Wahrheit und die ist so real. These dagegen, das Reich der Wahrheit, bezieht die Wahrheit auf die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit Gottes und die Wirklichkeit der Sünde, des Getrenntseins von Gott. Nun, wenn es auch aussieht, dass Jesus ineffektiv ist, und so sieht es auch aus, da am Kreuz finden wir dann noch 2. Thessalonicher 2, Vers 8 beschrieben, dass am Ende es anders aussehen wird. Denn dann, wenn er wiederkommt, wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Wow! Mit einem Hauch wird diesen Bösen, wenn er dann ganz offenbar ist, wenn er alle Macht dieser Welt in Händen hat, umgebracht werden. Am Ende zeigt Jesus sich sogar auch hier als wirksamer, als der Sieger. Das ist etwas, was wir im Glauben, im Vertrauen annehmen. Bis dahin orientieren wir uns viel lieber daran, dass auch wir die Wahrheit beziehen auf wahre Moralität und uns nicht auf die wirksame Angebote der Lüge einlassen. Alternative spirituelle Methoden, die da hineinlocken wollen. Dass wir uns auf der Realitätsgrundlage halten. Da ausharren. Und sein Kommen harren und warten, bis seine Wirksamkeit sich erweisen wird. Vielleicht bis dahin auf manches an Wirksames verzichten. Um ihn, um seine Liebe willen. Dass die Beziehung zu ihm, zu Jesus Christus in unser Leben einzigartig und kräftig werden.